Das Ohr am Netz, der Eco-Podcast mit Sidonie Krug und Sven Oswald.
Hallo und willkommen zum Ohr am Netz. Hi Sidonie, wie geht's dir?
Hallo Sven, hallo zusammen. Bei mir ist alles schön. Bei dir?
Bei mir ist auch alles schön. Bei mir guckt ein orangefarbenes Kabel aus der Erde, nur einen Meter von meinem Haus entfernt. Das ist so eine Art Strukturwandel hier in Kleinmachnow, denn bald bin ich Teil der Gigabit-Gesellschaft. Ja, ich weiß nicht, wann die anschließen, aber zumindest liegt es jetzt schon mal auf meinem Grundstück. Aber es ist Strukturwandel im ganz Kleinen. Wir reden ja heute über Strukturwandel im Großen.
Genau, wir reden heute über Strukturwandel und was Digitalisierung damit zu tun hat. Ich persönlich komme ja aus einer Strukturwandelregion. Ich bin ja ein Kind des Ruhrgebiets und da ist man mit diesem Begriff quasi schon groß geworden, weil es irgendwie immer überall hieß, hier ist jetzt gerade der Strukturwandel in vollem Gange.
Und jetzt ist er aber wirklich in vollem Gange, zum Beispiel im Rhein-Erft-Kreis. Und den nehmen wir uns auch als Beispiel, um mal zu gucken, wie Digitalisierung Strukturwandel vorantreiben kann und wie Strukturwandel in Zeiten der Digitalisierung so funktioniert.
Genau, aber vorher gibt's nochmal die News.
Kurz und kompakt. Neues aus der digitalen Welt.
Ja, der eine oder die andere wird vielleicht da gewesen sein. In Hannover ist ja letzte Woche die große Hannover-Messe wieder zu Ende gegangen, beziehungsweise hat stattgefunden. Und ein Riesenthema dort war natürlich auch wieder KI und wie KI in der Industrie schon in der Anwendung ist. Und das haben wir auch nochmal zum Anlass genommen, um gemeinsam mit Civi einfach mal zu fragen, wie viele Unternehmen KI tatsächlich schon nutzen. Und da waren wir doch recht überrascht, denn das sind schon knapp über die Hälfte, nämlich 51% der Unternehmen sagen ja, sie nutzen schon in der einen oder anderen Form künstliche Intelligenz. Jedes vierte Unternehmen verwendet sie zur Analyse und Verarbeitung von Texten. Es gibt aber tatsächlich laut der Umfrage auch einige Hürden bei der Implementierung. Das ist ja nicht überraschend, das besprechen wir ja auch immer wieder hier im Podcast. Datenschutz und Datensicherheit stehen da ganz oben für viele Unternehmen. Das ist tatsächlich jedes zweite Unternehmen, das hier gesagt hat, ja, das ist unsere größte Herausforderung im Zusammenhang mit KI.
Egal ob Online-Shopping oder bei der Suche nach aktuellsten Nachrichten, digitale Dienste müssen vertrauenswürdig und legal sein. Europaweit gibt es dafür einen einheitlichen Rechtsrahmen, nämlich den Digital Service Act oder auch DSA, wie wir ihn ganz gerne mal nennen. In Deutschland regelt es ab jetzt das am 20. Dezember 2023 vom Kabinett beschlossene Digitale Dienstegesetz, kurz DDG. Das müssen wir uns also hier merken. Ja, DSA ist der große Rechtsrahmen. DDG ist das, was in Deutschland in Kraft tritt. Der Bundestag hatte dem Gesetz nämlich schon am 21. März zugestimmt. Und letzten Freitag, also am 26. April, hat das Gesetz nun auch die finale Runde im Bundesrat gedreht. Das Digitale Dienstegesetz soll die Voraussetzungen schaffen, damit auch deutsche Behörden den Digital Services Act bei Unternehmen durchsetzen können. Bringt ja nichts, wenn es in Deutschland dafür keinen Rechtsrahmen gibt. Dafür wird eine unabhängige Koordinierungsstelle für digitale Dienste innerhalb der Bundesnetzagentur eingerichtet. Die soll darauf achten, dass die Vorgaben des DSA, des Digital Service Acts, eingehalten werden und ist auch für die zugehörigen Bußgeldverfahren bei Regelverstößen zuständig. Nutzerinnen und Nutzer können Beschwerden da direkt an die Behörden richten. Vorstandsvorsitzender Oliver Süme vom ECO betont, das DDG ist ein wichtiger Schritt für Unternehmen und Verbraucherinnen. Doch mit der Beibehaltung von Netzsperren verpasst der Gesetz gebe erneut die Gelegenheit, hier ein klares Zeichen zu setzen. Haben wir an der Stelle ja auch schon an vielen, vielen Stellen im Podcast besprochen. Das sind so ein paar Stolpersteine. Für ECO sind Netzsperren eben einfach tabu, weil sie ineffektiv sind und lediglich den Zugang erschweren, während das Notice-and-Takedown-Verfahren sich als effizientere Lösung erwiesen hat.
Ja, und als letzte News gibt es dieses Mal einen Event-Hinweis, nämlich am 11. Juni findet bei IONOS in Berlin die Security Insights statt. Bei der Veranstaltung für Cloud-EntscheiderInnen, IT-ExpertInnen und Führungskräften aus kleinen und mittleren Unternehmen geht es um das Thema Resilienz und Sicherheit in der Cloud. Dabei werden insbesondere der Bedarf und die Möglichkeiten mittelständischer IT-Anwender, IT-Anwenderinnen im Vordergrund stehen. Auf welche Konzepte und Technologien sollten Unternehmen setzen, um Cloud-Dienste sicher zu nutzen? Neben den vorbeugenden Maßnahmen wird ein Schwerpunkt auf dem Umgang mit akuten Bedrohungen liegen. und was an Know-how und technischer Ausstattung erforderlich ist, um Angriffe auf Cloud-Umgebungen frühzeitig zu erkennen und darauf reagieren zu können, wird ebenfalls dort besprochen. Also für wen das interessant ist, schon mal vormerken, 11. Juni. Die Infos dazu packen wir euch auch nochmal in die Shownotes, gibt es aber auch auf der ECO-Website auf eco.de.
Und damit zum Thema der heutigen Folge vom Ohr am Netz. Wir reden über den Strukturwandel und die Digitalisierung, wie sie Strukturwandel vorantreibt und wie Strukturwandel in Zeiten von Digitalisierung funktioniert. Und das machen wir im Rheinischen Revier, also im Rhein-Erft-Kreis. Warum wir den gewählt haben, das liegt daran, dass es eine Studie gab, 2021, ECO gemeinsam mit DKIX. Und da habt ihr im Endeffekt ja schon mal so ein bisschen beleuchtet, wie das denn gehen könnte mit dem Strukturwandel.
Ja, genau. Das war im Grunde eine große Machbarkeitsstudie im Auftrag des Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes NRW. Einfach die zentrale Frage hatte, ob und gegebenenfalls wo im Rheinischen Revier eben die Voraussetzungen und Potenziale für ein Hyperscale-Rechenzentrum mit integriertem Datendrehkreuz und angeschlossenem Digitalpark gegeben sind. Also schon eine Riesennummer. Schwerpunkte der Studie waren das Thema Datenspeicherung, Datenverteilung, Datennutzung. Und ganz ausgewiesene Vorteile der Region sind eben laut der Studie einmal die geografische Lage. Ne? Dort überkreuzen sich ja bedeutende überregionale Dateninfrastrukturen. Es gibt eine Reichweite von mindestens 60 Millionen potenziellen Nutzern und Nutzerinnen. Ist auch nahe der Grenzregion, ne? Nahe Niederlande. Das heißt, vorhandene netzinfrastrukturelle Investitionen können hier genutzt werden. Und es gibt eben auch ein ausreichendes Angebot an Gewerbeflächen, hohe Stromversorgungssicherheit und.
Ja, und zukünftig auch viele Mitarbeiter, potenzielle zumindest, weil Ausstieg aus der Kohle, ne, bedeutet irgendwie, da werden Leute freigesetzt und die sollen ja in der Region bleiben.
Absolut. Und deswegen ist das Fazit der Studie eben, das Rheinische Revier bringt alle Voraussetzungen mit, um dort eben eine große Dateninfrastrukturkomponente anzusiedeln und könnte eben zu einer der innovativsten Regionen Europas werden tatsächlich.
Ja, und im Rhein-Erft-Kreis, da sollte durchaus auch ein sogenanntes Hyperscale-Rechenzentrum angesiedelt werden können. Das klingt jetzt erstmal alles so nach hätte, könnte, sollte, aber es ist schon viel konkreter, als diese Studie erstmal vermuten lässt, denn da wird richtig Meta gemacht, also da ist richtig Action drin in der gesamten Nummer. So eine Studie ist ja erstmal schon mal eine schöne Sache. Toll ist natürlich, wenn das Ganze dann in die Praxis umgesetzt wird. Und da ist schon einiges im Werden im Rhein-Erft-Kreis.
Ja, das Ganze ist natürlich auch ein Riesenthema für die Wirtschaftsförderung. In diesem Fall die Wirtschaftsförderung Rhein-Erft.
Im Gespräch.
Susanne Kaiser-Dubier ist Geschäftsführerin der Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH, WFG, und die ist Ansprechpartner für Unternehmen im Kreis, ebenso wie für Existenzgründer und Existenzgründerinnen und auch Investoren. Sie vermarktet den Wirtschaftsstandort Rhein-Erft-Kreis, über den reden wir ja heute, ja, und sie fördert neue Technologien und hilft bei der Fachkräftesicherung. Ich glaube, auch kein ganz leichter Job. Herzlich willkommen im Ohr am Netz, schön, dass Sie dabei sind.
Ja, hallo, schön, dass ich dabei sein kann.
Der Strukturwandlungsprozess im Rheinischen Revier, der hat mit der Verabschiedung des Kohleausstiegs und Strukturstärkungsgesetzes erheblich an Fahrt aufgenommen. Wie unterstützt die Wirtschaftsförderung den Strukturwandel im Rheinischen Revier und wie beurteilen Sie die aktuellen Entwicklungen? Also wo stehen Sie gerade?
Ja, also durch den Ausstieg aus der Kohleverstromung haben wir hier schon einen großen Anpassungsdruck und das war nun mal die Quelle von Wohlstand für über 100 Jahren. Das müssen wir jetzt irgendwie ersetzen. Und es ist schon ein kurzer Zeitraum. Wir reden über 2030 und hier sind schon diverse Kraftwerke jetzt tatsächlich abgeschaltet worden. Also wir sind schon mitten im Ausstieg. Und insofern müssen wir tatsächlich diesen Strukturwandel auch gestalten, nicht nur hinnehmen und auch gestalten. Aber wir haben ja natürlich sehr gut qualifizierte Beschäftigte. Mhm. Das können wir auch nutzen. Die können Gebäude- und Anlagentechnik, Hochspannungselektrik. Und wir sind halt hier, Gott sei Dank, geografisch insofern gut gelegen, als wir hier sowohl sehr gute Bildungseinrichtungen haben, Verkehrs- und aber auch Digitalinfrastruktur.
Ja.
Und das wird sicherlich Transformator sein. Wir als WFG sind ganz klassisch vor allem Netzwerker, Multiplikatoren und wir arbeiten verschiedene Themen. Sie haben das ja schon angesprochen. Wir kümmern uns um das Thema Fördermittelberatung, um das Thema Technologietransfer, Digitalisierung. Ist ein großes Thema, da werden wir bestimmt noch drüber sprechen. Wir machen Vernetzungsformate, das sind alles so Querschnittsbedarfe, die man halt in so einer regionalen Transformation eben hat und die wir bedienen. Und wenn ich jetzt was Positives über die aktuelle Strukturwandelprozess, das ist ja ein Prozess, der mit diesem von Ihnen angesprochenen Gesetz angefangen hat, mit der Kohlekommission am Anfang, dann nimmt das tatsächlich Fahrt auf. Erstens durch verschiedene Ansiedlungen im Revier. Auch die Vernetzungsbemühungen, die jetzt so die Zukunftsagentur, die ist ja ein wichtiger Player der Gestaltung des Strukturwandels und das Land aufgenommen haben, jetzt nach dem Revier Vertrag 2.0. Da werden neue Community Buildings veranlasst, sowohl im Gründungsbereich als auch in der Innovation. Man muss aber auch sagen, dieser Prozess bislang war sehr langsam. Wir wünschen uns da alle mehr Geschwindigkeit. Das hat an sowohl programmatischen, sagen wir mal, Verfehlungen gelegen, als auch im administrativ-rechtlichen Reibungsverlusten. Ja, da ist da so Themen wie Förderrecht, Beihilferecht oder Struktur, wie Projekte ausgewählt worden sind. Da gab es mal so ein Sterneverfahren. Das hat wahnsinnig viel Zeit gekostet, um so Projekte, ne, es gibt ja die entsprechenden Fördermittel, dann tatsächlich mal auf den Weg zu bringen. Da haben wir sicherlich Zeit verloren. Aber ich glaube, jetzt so langsam sieht man halt, wo die Region an verschiedenen Standorten tatsächlich hingehen kann. Und insofern sind wir jetzt tatsächlich an dem Punkt, wo man sagen kann, jetzt nimmt es dann endlich mal die Fahrt auf, die wir uns jetzt schon seit einigen Jahren wünschen.
Frau Kaiser-Dobier, wenn wir jetzt mal, ich sag mal, ein bisschen schwarz malen würden, was würde denn mit der Region passieren, wenn Sie sich nicht reinhängen würden, wenn Sie jetzt nicht den Strukturwandel vorantreiben würden? Wie sähe es da 2030 aus?
Naja, wir sind ja nicht die einzigen Player, die hier aktiv sind. Das ist ja ein ganzes Netzwerk auf verschiedenen
Aber Ebenen. Sagen wir mal, wenn alle die Hände in Schoß legen würden.
Ja, wenn alle die Hände in Schoß liegen, dann haben wir natürlich hier mehrere tausend Arbeitsplätze weniger, die vor allem gut bezahlt sind, von hochqualifizierten Menschen besetzt werden. Die fallen ja auf Dauer weg. Die Mitarbeiter, die jetzt beim Braunkohleunternehmen tätig sind, für die ist in aller Regel gesorgt über verschiedene Maßnahmen, aber es gibt halt sehr viele Zulieferer und auch da muss man eine Perspektive bieten. Jetzt haben wir im Moment eine Fachkräftemangelsituation, der eine oder andere wird gar kein großes Problem haben, einen neuen Job zu finden, aber ich muss ja auf Dauer auch für die Kinder und Enkel noch Jobs anbieten können, die auch unsere Kinder und Enkel hier in der Region auch halten. Ja, und,
genau, das ist wichtig, ne? Sonst verarmt die Region.
Genau, sonst verarmt die Region, auch wenn wir hier direkt neben Köln liegen und alles schön sein könnte, aber wenn man hier nicht mehr arbeiten kann, dann passiert eben genau das nicht. Und da muss man sich ja schon überlegen, was kann denn da ein Ersatz sein? Und wenn man das nicht tut und dann für entsprechende Ansiedlung von Unternehmen sorgt, dann hätten wir eine Verarmung, wie Sie zu Recht gesagt haben.
So, jetzt wollen wir aber nicht weiter schwarz malen und Sie haben jetzt ja auch schon, Sie haben es ja gesagt, Sie haben sich durchgebissen, langsam nimmt die ganze Sache Fahrt auf. Wie unterstützen Sie denn kleine und mittelständische Unternehmen, sich hier im Strukturwandel zu integrieren, vielleicht anzusiedeln? Welche Maßnahmen haben Sie da im Portfolio?
Ja, also wir arbeiten ja insgesamt auch an der Strategie. Wenn ich da nochmal kurz was zu sagen darf, wir haben ja hier viel dafür getan, dass wir in dem Bereich neue Technologien Ansiedlungen haben werden. Also, dass wir hier den wirklich schnell wachsenden Anteil der Wertschöpfung unserer Wirtschaft im digitalen Bereich nutzen können. Und da wollen wir halt auch ein Stück von abhaben, will ich mal sagen. Deswegen ist unsere Strategie da schon länger, dass wir auch insbesondere einen Themenschwerpunkt auf Digitalisierung gelegt haben.
Ja, Sie liegen ja auch geografisch so günstig, ne?
Wir liegen geografisch ganz gut. Das ist ja Gott sei Dank in einer Studie, die Harald Summer, der ja beim ECO durchaus eine Rolle spielt, mit angestoßen hat. Also im Gespräch damals mit dem damaligen Wirtschaftsminister in NRW, Professor Pinkwart. Die haben darüber geredet, was könnte man denn mit Revier so tun und gesagt, also Rechenzentren könnten vielleicht eine Chance sein und alles, was die dann hinterher an Ansiedlungen nach sich ziehen, Unternehmen, die diese Rechenzentrumsstruktur brauchen. Da hat es eben eine entsprechende Studie gegeben. Da haben wir auch von Anfang an dran mitgearbeitet und dann sind da schon in dieser Studie Potenzialflächen rausgekommen, die überwiegend im Rhein-Erft-Kreis und im Rhein-Kreis Neuss lagen und nicht ganz zufällig liegen die jetzt angekündigten Microsoft, Hyperscaler-Ansiedlung genau auf zwei dieser Flächen.
Die Studie, die Sie ansprechen, ist die Reload Zukunft Rhein-Erft-Kreis
2030-Studie? Nein, das ist die Studie Dateninfrastrukturen im Rheinischen Revier. Die Reload-Studie ist ja älter, die ist von 2016. Da war die Kohlekommission noch gar nicht an der Arbeit. Wir haben quasi den Strukturwandel mit der Reload-Studie schon vorweggenommen. Nein, das ist eine Studie, die das Wirtschaftsministerium in Auftrag gegeben hat, zusammen eben mit dem ECO-Verband damals. Und das ist aber für uns, was das Thema angeht, eine ganz, ganz wichtige Studie. Die ist da dann begleitet worden. Jetzt haben wir auch noch Studien zum Thema Digitalparks, also sprich, wie kann man dann Arbeiten, Wohnen und Digitalwirtschaft verbinden? Wie muss sowas aussehen, damit wir hier noch eine ganze Menge Arbeitsplätze in dem Bereich hier hinbekommen? Und insofern versuchen wir da halt auch eben Netzwerke in der Digitalwirtschaft zu platzieren. Und Sie haben ja auch gefragt, wie unterstützen wir sonst auch kleine und mittlere Unternehmen? Wir machen natürlich ganz viele Angebote. Wir machen Fördermittelmessen, wir machen Ausbildungsmessen, wir versuchen beim Thema Fachkräftemangel zu helfen, machen da zum Beispiel Schüler-Video-Wettbewerbe, mehrere mittlerweile, Hackathons für Schüler, Informationsveranstaltungen zum Thema, wie werbe ich Fachkräfte aus dem Ausland oder ähnliches. Wir haben neulich eine Reihe gehabt mit Digital Scouts, wo also Mitarbeiter in Unternehmen qualifiziert worden sind, und insofern versuchen wir da eine ganze Menge zu machen. Es gibt ja auch spezielle Beratungsprogramme, auch für Unternehmen in der Transformation. Das nennt sich zum Beispiel Fit für die Zukunft. Da gehören ganz verschiedene Programme am Ende auch drunter. Da geht es dann darum, wie kann ich Wirtschaft umbauen zu einer klimaneutralen Wirtschaft? Wie bewältige ich digitale und ökologische Transformation? Und da werden insbesondere Unternehmen gefördert, die eben im Rheinischen Revier zum Beispiel liegen. Und da sind wir dann auch Beratungsstelle. Ja? Und da können dann KMUs kommen. Generell sind wir so dass wie eine erste Anlaufstelle. Ja? Also wenn jemand sagt, ich habe ein Problem, gibt es dafür Geld? Ja, dann wissen wir in aller Regel, entweder können wir selber beraten, die Programme, oder wir wissen, wer das tun kann. Oder auch wenn jemand sagt, ich suche ein neues Gelände, ich will mich erweitern, dann unterstützen wir in den Kontakt auch mit den Kollegen. Oder wir wissen auch, wenn jemand sagt, ich habe ja sonst Probleme mit der Stadtverwaltung, zumindest mit wem man da reden muss. Also deswegen, wenn man ein Problem
jetzt
hat.
Jetzt wird es spannend.
Ja, wir haben ja eine gute Aufgabenverteilung mit den Kolleginnen und Kollegen in den Wirtschaftsförderungen in den Städten, die dann noch näher an den Stadtverwaltungen dran sind. Aber es ist ja immer wichtig, dass ich mich nicht durch 5 verschiedene Nummern durchtelefoniere. Also wer ein Problem im Rhein-Erft-Kreis hat, als Unternehmen kann sich an uns wenden, und wir wissen in aller Regel, mit wem man reden muss, wenn wir es nicht selber lösen können.
Denn Netzwerk ist alles, gilt im Eko, gilt aber eben genauso im Rhein-Erft-Kreis. Und offenbar ist es ja so, dass wirklich alle am gleichen Strang ziehen und das Gleiche wollen. Das ist ja auch schon nicht immer so, wenn dann Politik und Industrie und Zivilgesellschaft zusammenspielen. Insofern drücke ich die Daumen, dass das richtig gut weiter vorangeht und weiter Fahrt aufnimmt. Nochmal ganz kurz zurück auf diese etwas ältere Studie. Da war ja gesagt, irgendwie 2030, wie sieht die Zukunft aus? Wie sieht denn die Zukunft aus 2030? Also laut Studie beziehungsweise laut aktueller Erkenntnisse?
Naja, also ich glaube, die Reload-Studie war eine Studie, die nicht nur viele Daten und Fakten und eine Analyse gemacht hat, sondern auch ganz konkrete Projektvorschläge gemacht hat. Davon haben wir einiges umgesetzt. Das habe ich schon eben auch erwähnt, zum Beispiel in Science Tube oder Job for Future. Wir haben ein eigenes Projekt im Strukturwandel, das nennt sich SURE. Da geht es darum, dass ein Gründerökosystem im Rhein-Erft-Kreis aufgebaut werden soll. Das sind alles auch Vorschläge, die aus dieser Studie entwachsen sind. Ich glaube, wir haben da tatsächlich den Kohleausstieg vorweggenommen, weil da ging es eben auch schon um die Transformation entsprechend in die Richtung. Es ist aber sicherlich so ein Punkt, dass man heute sehen muss, Stand- und regionale Entwicklung kann man nur noch so ganzheitlich betrachten. Da sind dann eben harte und weiche Standortfaktoren wichtig. Und da spielt eben auch das Thema, wie ist das Wohnumfeld? Ja, also auch wenn wir jetzt über neue Ansiedlungen reden, gerade auch Menschen, die in der Digitalwirtschaft arbeiten, die wollen vielleicht auch mit dem Fahrrad oder zu Fuß von ihrer Wohnung dann auch zum Büro kommen können.
Oder mal einen Baum sehen.
Einen Baum sehen, ja, richtig. Wollen sich erholen, wollen vielleicht auch gut essen gehen, wollen ins Kino gehen können. Also man muss all diese Dinge betrachten, wie ist das Wohnumfeld. Und das wird da, glaube ich, immer relevanter. Und das wird auch für Wirtschaftsförderer immer ein wichtiges Thema. Also sich nicht nur eine Gewerbefläche anzugucken, was kann ich damit machen, sondern das ganze Umfeld entsprechend zu betrachten. Und dann ist natürlich total wichtig, modernisierend ich kritische Infrastrukturen, die Stromversorgung, das Datennetz, öffentliche Verbindungen, kriege ich neue S-Bahn-Linien. Das sind alles total wichtige Dinge für eine Transformation von unserem Standort. Und ich meine, wir sind einer der einwohnerstärksten Landkreise im ganzen Land und eine wirtschaftsstarke Region. Und insofern nehmen wir das auch sehr ernst. Und wir sind, glaube ich, schon im Gigabit-Ausbau ganz weit. Das ist ja auch wichtig für Unternehmen, und werden auch daran arbeiten müssen, dass wir auch noch redundante Versorgungen hinbekommen. Ja, also nicht nur eine Leitung, sondern gegebenenfalls mehrere Leitungen. Und ich meine, wir liegen natürlich schon super. Ja, wir liegen hier in Mitteln davor Forschungslandschaft zwischen Aachen, Köln, Bonn, Jülich, Düsseldorf. Ja, also das ist schon schön. Und ich glaube, wer hier im Rheinland mal war, weiß, dass Rheinländer auch eine gewisse Lebensart haben, die üblicherweise ja auch sehr offen, auch neuen, hinzukommenden Menschen und
ja,
Ideen ist.
Ja, und gar nicht
ist.
So unfreundlich wie hier in Berlin.
Man sagt so, ja.
Also, ich würde sagen, wir drücken die Daumen, Sie krempeln weiter die Ärmel hoch und dann haben wir bald so eine Art Silicon Valley 2.0 im Rhein-Erft-Kreis, aber ohne diese doofe kalifornische Hitze und eben mit, ich sag mal, guten Planung, wie wir sie ja hier in Deutschland durchaus gewohnt sind. Unter anderem dank Susanne Kaiser-Dubier. Sie ist Geschäftsführerin der Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH. Wenn Sie dort mitspielen wollen, ihr, liebe Zuhörer, dann einfach direkt bei ihr melden, bei der Wirtschaftsförderung. Wir packen da die Kontakte einfach in die Shownotes von dieser Folge. Denn, wie ich eben gerade schon gesagt habe, Netzwerk ist alles. Frau Kaiser-Dubier, vielen, vielen Dank für das Gespräch und vor allem für Ihre Arbeit. Wir werden bestimmt im Rahmen dieses Podcasts hin und wieder voneinander hören, weil wir mögen hier sehr gerne Leuchtturmprojekte.
Sehr schön, sehr gerne wieder.
Klasse, vielen Dank.
Ja, große Erkenntnis aus dem Interview ist ja, Netzwerken ist alles. Und das Netzwerk steht auch schon größtenteils in der Region. Das ist ja auch eine gute Erkenntnis. Und ja, einer der größten Player vor Ort ist sicherlich Microsoft. Microsoft hat ja als sicherlich auch ein Ergebnis der Studie unter anderem entschieden, an den Standorten Bergheim und Bedburg neue hochmoderne Rechenzentren zu errichten und dafür tatsächlich Milliarden in die Hand zu nehmen, um dort eben KI-Infrastruktur und Cloud-Kapazitäten am Standort Deutschland für Microsoft mehr als zu verdoppeln tatsächlich. Da hängt natürlich eine Menge dran, da werden jetzt auch Fachkräfte qualifiziert etc. Und was das alles bedeutet, darüber haben wir mit Microsoft jetzt auch mal gesprochen.
Im Gespräch.
Der US-Technologiekonzern Microsoft hat im März ein geplantes Milliardenvorhaben im Rheinischen Revier vorgestellt. Microsoft plant bis Ende 2025 rund 3,2 Milliarden Euro bereitzustellen, um Rechenzentren für Anwendungen im Bereich künstlicher Intelligenz und Cloud Computing zu bauen. Der größte Teil des Geldes fließt nach NRW, während ein kleinerer Teil nach Hessen geht. Teil dieses Investitionsprogramms ist auch eine Aus- und Weiterbildungsoffensive. Die Standorte für die Investitionen im Rheinischen Revier sind Bedburg und Bergheim im Rhein-Erft-Kreis, wobei ein weiterer Standort noch bekannt gegeben werden soll. Jetzt spreche ich aber mit Astrid Auperle, Leiterin für gesellschaftliches Engagement bei Microsoft, über dieses milliardenschwere Infrastrukturprojekt. Astrid, toll, dass du dabei bist beim OM Netz. Hallo.
Ja, Sven, danke schön für die Einladung und ich freue mich sehr auf das Gespräch.
Astrid, warum habt ihr entschieden, Milliarden in das Rheinische Revier zu investieren? Und wie soll das geplante Infrastrukturprojekt ganz konkret der Gemeinde zugutekommen und zu ihrer Entwicklung beitragen? Was ist euer Plan?
Ja, so eine Entscheidung fällt natürlich nicht kurzfristig. Da gehen viele Gespräche, Entscheidungsprozesse. Aber tatsächlich hat dann eine Machbarkeitsstudie des NRW-Ministeriums für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie gezeigt, dass sich das Rheinische Revier ideal für die Ansiedlung von Rechenzentren eignet. Es liegt am Kreuzungspunkt der wichtigsten europäischen Datenleitungen zwischen den großen Internetknoten Amsterdam, Frankfurt, Stockholm und Paris. So und in der Nähe des regionalen Internetknotens Düsseldorf. Und das ist dann tatsächlich auch ausschlaggebend für die Entscheidung.
Okay, also das ist der Grund, warum es dahin kommen soll. Dieses Investment in Deutschland umfasst auch ein KI-Qualifizierungsprogramm, das bundesweit bis zu 1,2 Millionen Menschen erreichen soll. Was kann man sich darunter vorstellen? Also KI-Qualifizierungsprogramm, wie wird es ausgerollt und wen wollt ihr damit überhaupt erreichen? Bei 1,2 Millionen Menschen, das sind ja schon viele und bestimmt auch mehr als nur die Experten.
Ja, das ist richtig. Das sind viele, aber das ist auch richtig und wichtig so, weil Microsoft verbindet seine Infrastrukturinvestitionen auch, wie du es angekündigt hast, mit einem verstärkten Fokus auf die Vermittlung digitaler Kompetenzen. Das heißt also zusammen mit einem gewachsenen Partnerökosystem von Bildungspartnern, Universitäten, gemeinnützigen Organisationen wollen wir neue Trainingsprogramme starten, die sich auf den Aufbau von KI-Kenntnissen, Entwicklung technischer KI-Fähigkeiten konzentrieren, aber ganz wichtig auch die Förderung einer sicheren und verantwortungsvollen Entwicklung von künstlicher Intelligenz konzentrieren und vorantreiben.
Jetzt ist es ja so, dass wir alle jetzt irgendwie durch KI lernen, dass KI eben viel von unseren Tätigkeiten übernimmt. Ich sag mal, den einen oder anderen Job zukünftig vielleicht obsolet machen wird, gerade wenn es repetitive Tätigkeiten sind und so weiter. Und trotzdem setzt ihr gerade bei dieser Weiterbildungsinitiative auf die Kompetenzen der Menschen. Ist das nicht irgendwie ein Widerspruch oder ein Gegentrend? Warum macht ihr das?
Nein, das ist überhaupt kein Gegensatz. Also wir sind grundsätzlich davon überzeugt, KI-Kompetenz wird zum Schlüsselfaktor für die wirtschaftliche Entwicklung unseres Landes. Und dazu gehört eben auch die Befähigung, die Vermittlung von KI-Kompetenz diese Befähigung von Menschen, um eine Beschäftigungsfähigkeit zu sichern, aber auch um digitale Teilhabe zu sichern. Und wenn wir sehen, dass wir derzeit laut Bitkom über 150.000 IT-Jobs zu besetzen haben, ist das sicherlich gar keine Frage, dass wir auch Qualifizierungsmaßnahmen für viele Menschen starten müssen.
Ja, gerade in Zeiten, wo KI ja zum Beispiel auch jemanden zum ITler macht, der nie richtig programmieren gelernt hat, eben durch No-Code oder Low-Code-Möglichkeiten, da bilden sich ja ganz, ganz neue Chancen eben für alle, die das Thema spannend finden, aber vielleicht nicht die Grundbildung dafür genossen haben. Jetzt hast du schon gesagt, ihr wollt irgendwie die Menschen vor Ort fördern. Gibt es spezielle Programme, die ihr ins Auge fasst, zum Beispiel mit lokalen Bildungseinrichtungen oder auch gemeinnützigen Organisationen? Ich weiß, dass ihr euch da in der Vergangenheit immer sehr stark gemacht habt. Einfach sozusagen, um auch diese technologische Bildung und die digitalen Fähigkeiten in der Region, wo ja dann quasi das neue Digital Valley entstehen soll, zu fördern?
Das gefällt mir gut, Digital Valley, von der Kohle zu KI sozusagen. Ja, wir haben uns schon zusammengetan mit einigen Partnern, regionalen Partnern auch. Wir wollen ja immerhin bis Ende 25 mehr als 100.000 Bürger erreichen und sie mit nachgefragten Zukunftskompetenzen sozusagen vermitteln, bereitzustellen. Und ganz konkret starten wir jetzt mit unserem KI-Mobil, eine Qualifizierungsinitiative für Schülerinnen und Schüler der Region. Unter der, glaube ich, bundesweit bekannten Initiative IT Fitness bieten wir das Programm Künstliche Intelligenz gemeinsam Zukunft schaffen. Und wir fahren tatsächlich Schulen an, Ausbildungszentren, Berufskollege, um tatsächlich über KI aufzuklären, wesentliche Kompetenzen zu vermitteln und vor allem auch den Spaß an dieser neuen Technologie aufzuzeigen. Das ist ja auch ganz wichtig.
Ja, absolut. Aber sag mal, so ein KI-Mobil, wie muss ich mir das vorstellen? Also was ist denn da heute noch drin, weil ich meine, KI ist ja eigentlich in der Cloud. Ich brauche also ja nicht viel mehr als vielleicht entweder einen Lautsprecher und ein Mikro oder eine Tastatur und eine Maus und einen Monitor, oder?
Genau, so ist das auch. Aber es geht darum, die Kompetenzen aufzuzeigen, die wir haben in Workshops. Und vor allem, dieser Platz reicht durchaus aus, zum Beispiel um einen Prompt-Workshop zu machen. Ne? Weil ich glaube, Prompting ist tatsächlich eines der wesentlichen Fähigkeiten, die wir alle erlernen sollten.
So ein bisschen das Coding der Zukunft, oder?
Das ist das Coding der Zukunft und dafür reicht der kleinste Platz. Es geht wirklich um auch eine Sichtbarkeit. Ja. Dazu fahren wir eben auch auf diese öffentlichen Plätze und zeigen, KI ist für jeden da. KI ist wirklich eine Technologie, mit der sich alle Menschen beschäftigen.
Und ihr habt wahrscheinlich auch ein eigenes mobiles Internet dabei, weil die ein oder andere Schule in Deutschland ist ja noch nicht ganz so optimal angebunden, habe ich mir sagen lassen.
Nee, das ist wohl richtig, aber ich glaube, da tut sich auch einiges. Aber in der Tat ist das natürlich eine Voraussetzung.
Ja, genau. Die Grundvoraussetzung ist, KI erstmal irgendwie verstehen, zu begreifen, wie es geht. Prompting ist ganz wichtig. Was in Sachen Bildung ist aus eurer Microsoft-Sicht noch wichtig? Was sollte noch behandelt werden oder wie früh müssen wir damit anfangen?
Ja, digitale Bildung ist ein Dauerbrenner. Ja. Ne? Also von dem her, ich glaube, wir sind uns alle einig, dass das deutsche Bildungssystem hier auch eine wesentliche Rolle spielt. Gerade in den jetzigen Zeiten, in den Berufe zunehmend digitalisiert werden. Und von dem her gehören digitale Kompetenzen einfach in den täglichen Schulalltag. Sie müssen integriert werden in Lehrinhalte, in das Curricula. Und da geht es nicht tatsächlich darum, immer programmieren zu lernen. Es geht um den sicheren Umgang und den kritischen Umgang mit diesen digitalen Informationen und auch tatsächlich dann eine Beurteilungsfähigkeit zu entwickeln. Auch im Sinne Fake News, Datenschutz, ähnliche Aspekte und so weiter.
Deepfakes, ne? Und was dann noch alles schön auf uns zukommen wird, ne? Das einfach zu identifizieren. Wie heißt es so schön? Unsere Idee der Wahrheit verändert sich durch KI von faktenbasiert hin zu evidenzbasiert. Ne? Also wie wahrscheinlich ist es, dass das, was ich gesehen habe, wirklich wahr ist? Das sollte man früh lernen, weil sonst fällt man doch das ein oder andere Mal darauf rein. Jetzt nehmt ihr also sehr, sehr viel Geld in die Hand und pumpt die quasi in den Rhein-Erft-Kreis. Sehr, sehr schön. Aber am Ende muss ja auch Geld verdient werden. Also inwieweit hilft euer KI-Qualifizierungsprogramm dabei, dass sich da neue digitale Geschäftsmodelle herausbilden, weil wir wollen ja alle dafür sorgen, dass Deutschland auch ein digitaler Wirtschaftsstandort ist, bleibt und für die Zukunft wird.
Ja, du hast es gesagt, wir investieren da in den nächsten 2 Jahren über 3,2 Milliarden Euro in den Ausbau dieser KI-Infrastruktur. Das ist übrigens die größte Einzelinvestition in der Geschichte von Microsoft und damit stärken wir auf das deutsche Ökosystem und um das Thema künstliche Intelligenz. Es ermöglicht sozusagen Unternehmen von kleinen Startups bis zu großen Konzernen, KI-Modelle und Anwendungen als Lösung oder Open Source zu entwickeln, bereitzustellen und anzuwenden. Und damit dies möglich ist, braucht es qualifizierte Nachwuchskräfte, braucht es qualifizierte Menschen. und die notwendigen IT-Fachkräfte, um diese digitale Transformation in der Wirtschaft eben auch zu ermöglichen.
So, dann also Daumen drücken, dass alles gut geht und nicht so lange dauert, wie sonst was dauert, wenn in Deutschland gebaut wird. Also, dass es da richtig schnell vorangeht und bis Ende 2025 die 3,2 Milliarden Euro sinnvoll investiert sind und wir dann sozusagen ein neues Digital KI Valley dort haben, wo früher Kohle gefördert wurde. Vielen, vielen Dank an Astrid Auperle. Sie ist Leiterin gesellschaftliches Engagement bei Microsoft Deutschland. Astrid, wir sehen uns dann vor Ort, keine Ahnung, bei Richtfest oder Einweihung, oder?
Das hoffe ich doch sehr.
Vielen Dank und danke, dass du dir die Zeit genommen hast für unseren Podcast.
Sehr gerne.
Ja, also das Interview zeigt ja, dass Investitionen mit Innovation und auch mit Förderung verbunden ist. Spannend finde ich ja, was das für einen positiven Einfluss tatsächlich, also zeigt, dass digitaler Strukturwandel tatsächlich auf Bereiche wie Bildung etc. dann auch wieder positiv einwirkt im Grunde. Ne? Und Technologien wie KI Schlüsselfaktoren sind für die Entwicklung unserer Wirtschaft, unserer Gesellschaft und natürlich unseres Digitalstandorts Deutschland letztlich auch.
Ja, und auch in Europa. Wir müssen ja so ein bisschen mithalten, was die Asiaten und die Amerikaner angeht. Apropos Europa, in etwas über einem Monat ist EU-Wahl. Wir schauen uns in den Folgen bis dahin mal genauer an, worum es eigentlich digitalpolitisch bei dieser Wahl geht, wie die Stimmung unter der Bevölkerung in Sachen Netzpolitik ist und naja, wer weiß, vielleicht hören wir ja auch mal in die EU-Politik rein.
Das Ohr am Netz. EU-Wahl digital.
Ja, vom 6. bis 9. Juni findet die Europawahl statt und wir haben das mal zum Anlass genommen, um ein erstes Stimmungsbild der deutschen Wählerinnen und Wähler einzufangen und mal zu schauen, wie stehen denn die Deutschen eigentlich so zu diesem ganzen Thema Digitalpolitik? Welche Themen sind ihnen wichtig? Was sollte auf der europäischen Agenda stehen in der nächsten Legislaturperiode? Und so weiter. Also dabei wurden Fragen zur Bedeutung der Digitalpolitik für die Wahlentscheidung, zur Vorreiterrolle von Nationen in der Digitalisierung und zu den digitalpolitischen Top-Themen für Europa gestellt. Das Ganze ist repräsentativ, haben wir gemeinsam mit CIVE durchgeführt und das sind die Ergebnisse.
Und ich erinnere mich daran, zur letzten EU-Wahl habe ich diese Fragen noch direkt live in Brüssel auf der Straße gestellt. Genau. Gott, ist das entspannt dieses Jahr. Die erste Frage war, wie wichtig ist die Digitalpolitik für die Wahlentscheidung? In Bezug auf die Wichtigkeit der Digitalpolitik für die Wahlentscheidung gaben 23,9% der Befragten an, dass das Thema Digitalpolitik für sie bei der diesjährigen Europawahl wichtig oder sogar sehr wichtig ist. Und 40- bis 49-Jährige, also 28,9%, da ist die geplante Digitalpolitik einer Partei für ihre Wahlentscheidung von Bedeutung. Also da geht es dann darum, erstmal zu gucken, ist wichtig für mich und zu gucken, wie macht denn was welche Partei? Die Auswertung nach Parteizugehörigkeit zeigt, dass eine besondere Relevanz für Wählerinnen und Wähler von den Grünen 43,2, von der FDP 37,1 und von der Linken 36,4% besteht.
An zweiter Stelle haben wir gefragt, welche Nationen führen denn aktuell bei der Digitalisierung? Und das fand ich ganz interessant, nämlich da hat fast die Hälfte der Deutschen China mit großem Abstand als das führende Land genannt. Immerhin 47,7% sagen das. China führt absolut beim Thema Digitalisierung. Und an zweiter Stelle kommt dann die USA, aber schon weit abgeschlagen, nur noch 15,4% genannt.
Das wollte ich nicht
hören. Während die EU, man mag es gar nicht sagen, tatsächlich mit 4,1% auf Platz 3 liegt. Und wenn wir dann nochmal in die EU tatsächlich reingucken, unter den führenden EU-Mitgliedsländern bewerten die Deutschen vor allem die Länder aus dem Baltikum und Skandinavien als führend. Das überrascht mich jetzt nicht. Das ist ja auch einfach so, sind einfach die Vorreiter. Ne? Estland wird hier von 18,9% als am meisten digitalisiert angesehen, gefolgt von Schweden, das sagen 10% und Dänemark 7,8%. Ja. Länder wie Niederlande, Frankreich und leider auch Deutschland schneiden im Vergleich eher schlecht ab. Uns trauen gerade mal 2,2% hier an.
Aber immer Estland, ich meine, es sind ja auch nur 4, ist ja viel einfacher zu digitalisieren. Ja. Die nächste Frage war, was sind die digitalpolitischen Top-3-Themen für Europa? Und das hat mich doch sehr überrascht, denn auf Platz 1 und zwar sehr weit vorne mit 37% ist das Thema Cybersicherheit. Also da hat das Klappern der letzten Jahre, also seit der letzten EU-Wahl, deutlich geholfen, das Thema irgendwie wirklich nach vorne zu bringen. Gefolgt von dem flächendeckenden Ausbau von Glasfasernetzen. Also schon noch bei der letzten EU-Wahl ging es einfach nur darum, überhaupt irgendwie Internet zu haben. Jetzt sind wir bei Glasfaser, sehr schön. 21,3% haben das angegeben. Und auf Platz 3 voteten die Deutschen für das Megathema künstliche Intelligenz mit 11,4% immerhin.
Ja, die Ergebnisse unterstreichen nochmal, was du im Grunde vorhin auch schon gesagt hast, ne? Dass wir echt ein bisschen Gas geben müssen, wenn wir hier den Digitalstandort Deutschland und den Digitalstandort Europa gegenüber großen Mitbewerbern wie eben China, USA und so weiter verteidigen wollen. Das zeigt aber auch, dass die steigende Relevanz der Digitalpolitik für die deutschen Wählerinnen und Wähler sowie die Dringlichkeit für Europa, sich intensiver mit Fragen zum Beispiel zur Cybersicherheit, zu Infrastrukturverbesserungen und künstlicher Intelligenz zu beschäftigen, um den vielfältigen digitalen Anforderungen effektiv zu begegnen.
So, damit sind wir schon fast wieder am Fuße der Folge angekommen. Ich bin sehr gespannt, was sich da im Rheinischen Revier, im Rhein-Erft-Kreis tun wird in nächster Zeit. Auf jeden Fall sollten wir mal einplanen, da, naja, vielleicht spätestens 2027 mal eine Live-Folge von da zu machen. Die Netzanbindung sollte dann optimal sein, Sidonie.
Auf jeden Fall, ja. Und dir wünsche ich erstmal alles Gute, dass das mit deinem orangenen Kabel nicht bis 2027 dauert.
Es musste eigentlich nur noch durch die Wand und irgendwie angeschlossen werden. Ja. Naja. Ein ganz kleiner Strukturwandel hier bei mir, ein großer Strukturwandel, wie gesagt, für den Rhein-Erft-Kreis. Sidonie, dir auch noch eine schöne Zeit. Euch allen da draußen bleibt gesund, genießt den Frühling. Vorsicht, es können immer noch Minusgrade kommen. Bis zur nächsten Ausgabe dann. Ciao.
Mach's gut, Sven. Tschüss.
Das Ohr am Netz, der Podcast des ECO, Verband der Internetwirtschaft.